Bin ich aufgeregt. Willkommen zum ersten Podcast unseres Retterviews. Uns, das heißt Luis und Christian, aka 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ja, fast eine Stunde lang geben wir uns die Ehre und erzählen euch alles direkt aus dem RTW, Gedanken, Anekdoten und geben uns auch euren Fragen hin, die ihr uns in den sozialen Medien stellt. Ich freue mich.
Dass wir beide mal auf dem Blaulichtfahrzeug sitzen, das hätte ich mir auch nie erträumen lassen, weil wir beide albern, ich verfolge dich ja schon seit einer Weile auf TikTok und bin echt begeistert. Da frage ich mich eigentlich, gehen dir die Ideen nie aus?
Kann ich dir gleich gerne beantworten, aber ich glaube, da wir gerade im ersten Podcast sind, sollten wir uns vielleicht erst mal vorstellen, oder?
Das stimmt, wie unhöflich. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Wer fängt an, du oder ich?
Das ist eine gute Sache. Ich würde sagen, du kannst ja mal anfangen. Genau. Und auch vielleicht mal erzählen, woher man dich...
Mein Gott, waren das Zeiten und morgen, das heißt am 28. Februar ist es soweit, dann ist Retterview ein Jahr alt. So haben wir mal angefangen.
Peinlich, also ich muss sagen, als ich das gehört habe, da habe ich mich ja in Grund und Boden geschämt gerade. Also da klang ich ja gefühlt 20 Jahre jünger.
Erstens das und zweitens die Audioqualität, also da höre ich ja wieder drauf. Ich dachte so, da hattest du noch so ein Lavalier-Mikrofon, ne?
Richtig, genau. Und habe mich noch unter meiner Bettdecke versteckt, damit der Ton nicht so schallt.
Und heute sagen wir uns so, naja, scheiß drauf. Nein, komm, lass uns das nochmal ordentlich machen. Hier das Intro.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Herzlich willkommen zu Folge 50. Eine Stunde lang geben wir uns jetzt auch euren Fragen hin. Nein, Spaß beiseite. Wir haben Jubiläumsfolge. Wir haben jetzt, oder das ist die 50. Folge. Und ich muss sagen, ich hätte dieses Event ja gar nicht so gefeiert. Oder mir wäre es gar nicht bewusst gewesen, wenn wir nicht sogar Pakete bekommen hätten. Als Geschenk zur 50. Folge aus der Community. Haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Du kannst ja gerne mal in die Shownotes, falls Leute mir zum 3. März vielleicht nochmal schicken wollen, zu meinem Geburtstag, meine Postnummer und meine Packstation reinpacken. Nee, Spaß beiseite. Und ich lasse mir das ja immer dann an die Packstation schicken. Übrigens super praktisch, kann ich nur empfehlen.
Und stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe ja auch schon Pakete bekommen oder ein Paket und dachte so, aber die haben das über die Geschäftsadresse, also an die Geschäftsadresse von der Druckfirma dann geschickt. Ja, konnte man ja auch machen. Aber stimmt, Packstation ist kein Problem.
Deshalb, genau, ich mache es mal bei Packstation, das ist einfacher. Ich mache das sogar jetzt mittlerweile mit allen Sendungen, die gehen erstmal in die Packstation, weil ich es hasse, die dann irgendwo abholen oder beim Nachbar zu klingeln. Ich bin ja soziophob und mit der Packstation, mit Maschinen kann ich umgehen und deshalb gehe ich dann immer in die Packstation.
Ja, ich bin, glaube ich, auch gefühlt der Einzige, der in seine Wohnung darf, neben deiner Freundin.
Und, stimmt. Und sämtlichen Gästen, für die wir noch keinen Raum haben.
Genau, aber damit beschäftigen wir uns ja vorher immer so. Beschreiben wir mal das Paket. Es ist erstmal so ein DHL-Paket mit der Sendung mit der Maus.
Es ist ein Packset, richtig. Und zwar so ein, das Paket hat die Sendung mit der Maus-Design drauf. Also man sieht auf jeder verschiedenen Seite, sieht man einen so einen Bestandteil. Einmal den blauen Elefanten, die gelbe Ente und eben die Maus. Ich mache das auch mal so, dass du auch was siehst davon.
Es ist so ein bisschen wie ein Unboxing gerade bei dir. Ja, hier haben wir auf der Seite das, auf der Seite dies und jenes. Die Größe eines Schuhkartons.
Genau, die Verarbeitungs- und Einpackungsqualität ist sehr gut auf jeden Fall. Nee, Größe Schuhkarton würde ich jetzt nicht sagen. Es ist so ein Dreiviertel-Schuhkarton. Mhm. Und vom Gewicht her wiegt es, was wiegt das denn? So viel wie eine volle Kaffeetasse, würde ich sagen. Also jetzt nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwo draufsteht. Es ist auf jeden Fall ein Paket bis 2 Kilogramm. Ja, dann mache ich mich mal dran.
Mach es auf. Ich bin da immer gespannt. Ich kann sowas immer nicht abwarten. Also wenn so ein Paket rumliegt, mein Freund ist da ja auch so, der lässt sowas ja teilweise Tage liegen und du willst ja wissen, was drin ist. Was hat er sich da wieder bestellt?
So. Ich bin bei sowas auch übrigens immer wie beim Geschenke auspacken, grobmotorisch. Das heißt, meine Eltern oder meine Mutter ist ja immer so, ja, das macht das vorsichtig, da kann man das wiederverwenden. Zu der Fraktion gehöre ich nicht.
Das heißt also, die westdeutschen Eltern sind da genauso. Bei uns war das eigentlich so, machst du das auf wie ein Westpaket, heißt es ja immer. Einfach abreißen. Oh, Vorsicht hier, nicht rausfallen lassen.
So. Eine Karte, wie man das so macht, auch bei Oma, ja erstmal die Karte aufmachen und das Geld ignorieren, das rausregnet.
Obwohl, das hatten wir früher nicht. Wir hatten immer einen Naschbox. Also Oma hat uns damals, als wir noch in Bayern gewohnt haben, immer einen ganzen Karton voller Naschzeugs geschickt. Und ein bisschen Geld.
Und ein bisschen Geld. Ich habe immer tatsächlich so Sachen bekommen wie Schlafanzüge oder Pyjamas. Also ja, jedenfalls, lieber Christian, lieber Luis, da ihr das Paket nun zusammen öffnen könnt, hier ein paar Worte an euch beide, warum ich euch das schicke. Smiley. Kurz zu mir, mein Name ist, darf ich sagen, ich sag's einfach mal. Mein Name ist Dani, ich bin 31 und komme aus der Nähe von einem Stadtteil im Süden Deutschlands. Ich bin MTA, also medizinisch-technische Assistentin, und leite von nichtärztlicher Seite die mikrobiologische Diagnostik von der Uniklinik in Bieb, also eine größere Uniklinik im Süden. Medizin, aber vor allem Bakterien, sind also voll mein Ding. Bakterien sind jetzt nicht unser Ding, muss man sagen, wir sind ja hygienisch, aber gut. Vom Rettungsdienst oder anderen patientennahen Tätigkeiten hat mich letztlich eine Erkrankung abgehalten. Ich habe zwar dank einiger Therapien einen guten Weg gefunden, damit umzugehen, habe auch das Pflegepraktikum im Rahmen meiner Ausbildung trotz einiger Patienten mit postoperativen Bereichen super gemeistert. Das Emetophobie, sehr interessant. Das ist, wenn man Leute nicht kotzen hören kann. Mhm. Also die Emesis ist ja die Übelkeit und die Phobie, die Angst, sehr interessant. Mit postoperativen Erbrechen super gemeistert. Vor der Arbeit, gerade im Rettungsdienst, habe ich dann aber doch gehörigen Respekt. Und nun kommt ihr ins Spiel. Ich bin unheimlich dankbar, dass es Menschen wie euch gibt, die diesen oft auch physisch und psychisch anstrengenden Job mit so viel Herzblut machen und wir uns sicher sein können, dass ihr, wenn wir euch brauchen, immer da seid. Schade, dass ihr oft viel zu selten beachtet werdet. Wir MTAs können da auch ein Lied von singen. Ich bin zwar weder der Bundeskanzler noch sonst ein hohes Tier, aber trotzdem danke für euren Einsatz. Vielleicht habt ihr das beiliegende Geschenk schon, aber man kann durchaus mehrere davon haben. Stellvertretend für alle, die im Rettungsdienst tätig sind, bekommt dieses Päckchen nun eben ihr. Viel Freude damit. Also, vielen Dank, liebe Dani, für diesen super lieben Brief. Sind ja jetzt zwei Seiten in wunderschöner Handschrift.
Ja, ich habe das schon gesehen hier. Also, Mensch, kann ja mal meine Protokolle schreiben.
Ich bin mal gespannt, wovon man im Süddeutschland ausgeht, was man wohl scheinbar haben muss.
Es ist ja auch wirklich ein Paket, da ist alles schön einzeln verpackt in besonderem, ja, nicht Backpapier, sondern in so einem Tollpapier.
Also das Erste, was ich jetzt hier gegriffen habe, da steht drauf, wenn ein Rostocker Hausarzt mal wieder auch gereicht hätte für Christian.
Das mache ich auf, ja.
Stelle ich dir mal hier hin.
Mhm, ja. Aha, jetzt bin ich ja gespannt. Das sind mal unsere Hausärzte. Ich hoffe, es hören jetzt hier einige zu. Good old Rostock, eine Frustschutzbärchen. Ja, da hätte das ganze Paket draus bestehen können.
Hm? Ich lese mal die Rückseite davon vor. Bevor der Frust dich auffrisst oder den Frust in dich hineinfrisst, Frustschutzbärchen können vorbeugend und in akuten Fällen vernascht werden. Diese Bärchen sind so außergewöhnlich fruchtig, dass sie gleich beim ersten Hinschmecken entspannte Fröhlichkeit und zuversichtliche Frische verbreiten. Schon erscheinen die schnöden Widrigkeiten des Lebens in einem freundlichen Licht. Frustschutz mit Fruchtgummi. Probier's mal.
Ah, auf jeden Fall, die werde ich gut durchnaschen. Ich kann dir schon versprechen, dass ein Dienst ausreicht, um diese Verpackung zu tilgen.
Aber dann hast du wenigstens einen Einsatz weniger, wo du aus der Wohnung geworfen wirst.
Das passiert mir ja nicht so oft, aber auf jeden Fall mehr als dir scheinbar.
Jetzt gibt's hier noch eine persönliche Karte an mich, lese ich aber auch natürlich gerne vor. Thank you. Lieber Luis, 50 Folgen Retterview sind wahrlich ein Grund zum Feiern. Danke, dass ihr die perfekte Mischung aus Spaß und Wissen Woche für Woche für uns in einen Podcast packt. Danke auch fürs Porridge à la Luis, das gibt es ab und an in der Mittagspause. Da habe ich einen TikTok zu gemacht. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, diesen Porridge, weil ich zu faul geworden bin tatsächlich. Weil ihr doch so oft vergessen werdet, möchte ich dieses kleine Jubiläum nutzen, um euch von Herzen zu danken und dir und Christian stellvertretend für alle Rettungskräfte ein buntes Verdienstkreuz übergeben. Viele liebe Grüße, Dani. Cool, das ist sogar, also wirklich mega geil, ein buntes Verdienstkreuz.
Ja, das passt. Oh, cool, ein buntes Verdienstkreuz.
Und ja, das süß. Schöne ist, ich sehe hier gerade, du hast ja auch eins. Ja. Bei dir hat sie sogar hinten extra ja was draufgeschrieben.
Wir werden das auf jeden Fall noch posten auf den Social Media, damit ihr das auch sehen könnt, wie das aussieht. Oder vielleicht packe ich es auch, ach nee, das geht ja hier nicht mehr. Sonst hätte ich es als Bild nochmal auf die Dings gepackt. Also es ist auf jeden Fall so ein dunkelblaues Kreuz, schön verziert und in der Mitte so eine rote, ja, ich nenne es jetzt mal Blume einfach. Und die kann man sich an den Gürtel machen oder aber oben auch an die Jacke. Das werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Und jeder, der dann fragt, sagt, das ist mein buntes Verdienstkreuz.
Ja. Hier ist übrigens bei dir ist ja angekreuzt, Tapferkeit und Edelmut, vorbildliche Leistung, außergewöhnliche Taten. Und dann hat sie extra noch dazu geschrieben, besonders schöne Stimme.
Oh, wunderbar. Wofür haben Sie das bekommen? Für meine Stimme.
Schau ich mal, was bei mir steht. Perfekte Frisur.
Geil. Da hat sie recht. Das stimmt. Das kann man bei mir nicht ankreuzen. Bei mir ist das wirklich immer mal so, mal so.
So, du hast ja auch noch eine Karte bekommen. Sehen wir ja hier. Die kannst du ja mal vorlesen.
Ja, also auch ich lese das vor. Lieber Christian, vielen Dank für euren tollen Podcast, der nun schon das 50. Jubiläum feiert. Danke, dass meine Wege zur oder von der Arbeit dadurch nur halb so lange erscheinen. Und natürlich, dass ihr das Thema Rettungsdienst, Erste Hilfe und alles, was dazugehört, so gekonnt in den Fokus rückt. Ihr macht einen so tollen, wertvollen Job, dass ich dir und Louis heute stellvertretend für all eure Kolleginnen und Kollegen ein buntes Verdienstkreuz überreichen und mich von Herzen bedanken möchte. Viele liebe Grüße, Dani. Vielen Dank.
Wie man sich da so viel Mühe für uns geben kann. Ich bin wirklich völlig, völlig begeistert. Hätte niemals gedacht, dass es Menschen gibt, denen wir eine so große Freude, siehst du, da fällt hier schon vor lauter Nervosität, fällt hier schon alles rum, denen man eine so große Freude mit einem Podcast bereiten kann.
So viel Aufregung.
Aber es hört ja auch nicht auf hier mit den
Das war jetzt noch nicht alles. Das Paket war ja voller. Also hier wird das nächste ausgepackt. Ah, das macht er toll. Oh, ich sehe schon, das wird wieder Naschi, das wird jetzt was für dich, gute Laune.
Also generell ist Naschzeug für mich hält tatsächlich auch nicht lange. Der gute Laune-Drops. Ich sag mal, der Drops ist gelutscht. Gute Laune-Drops. Ein sonniger Gedanke kann einem missgestimmten Tag jederzeit ein ganz anderes Gesicht verleihen. Wechsle mal die Denkrichtung, schalte deine Antennen auf Empfang für die kleinen Freuden des Lebens. Vergnüge dich an den Details. Wie wäre es mit einem fantasievollen kleinen Tagtraum, etwa für die Dauer einer Bonbon-Lutschlänge, während ein frisches Prickeln begleitet von fruchtigem Zitronenaroma den Gaumen ganz nah am Denken kitzelt. Lutsch die gute Laune herbei, erst sauer, dann heiter, dann geht's leichter weiter. Also, so cool, wo gibt's denn sowas?
KS Soul Food tatsächlich Kitchen. In allen möglichen süßen Läden. Es gibt ja auch so Medikamente, also Fake-Medikamente, sowas wie, keine Ahnung, heul doch nicht von Ratiofarm, so eine Sachen halt. Ne? Finde ich immer wieder witzig. Boah, so, dann wurde hier auch ganz kräftig verpackt. Meine Güte. Da hat uns aber eine wirklich lieb. Ne?
Also ich habe diese Frostschutzbärchen auch nochmal bekommen. Mit der Aufschrift, wenn in Köln der Patient mal wieder mit dem Koffer an der Tür wartet.
Achso, bei mir sind es die Hausärzte, bei dir die Kofferpacker, ja.
Das Beste ist, was einfach bei dir steht. Weil du hast ja auch diese gute Laune-Drops. Beim Christian steht einfach, falls zu viele 12-Stunden-Schichten aufeinander folgen. Weil er hier ja über Folgen hinweg rumgeweint hat, dass er jetzt 12-Stunden-Schichten hat.
Ja, mittlerweile habe ich mich damit angefreundet. Aber immer wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir, wie jetzt in Köln bin oder sowas, dann ist das immer so, dass ich ein paar Schichten vorher arbeiten muss. Damit ich quasi meine Stunden auch immer gut erfülle. Und die Kollegen nicht so benachteiligt sind, ist ja auch richtig. Ne? Aber das machen wir gerne.
So sieht's aus. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Dani, für dieses Paket. Also hat uns wirklich super gefreut. Auch so viel Arbeit, die ja dahinter steckt. Wir sind überwältigt, kann man nicht anders sagen. Und leider muss man ja leider auch dazu sagen, also immer wenn wir irgendwas Besonderes ja haben, wie jetzt zuletzt die Sommerpause oder jetzt das 50. Ja. Jubiläum, wird das leider ja immer überschattet von katastrophalen Ereignissen, die sich da im gleichen Zeitraum abspielen. Nach der Sommerpause war es ja das Hochwasser, wo wir ja auch eigentlich ganz entspannt aus der Sommerpause kommen wollten und dann war leider diese Hochwasserkatastrophe hier. Jetzt wollten wir ganz entspannt unser 50. Jubiläum feiern, das wird ja leider jetzt auch gerade überschattet von dem Krieg in Europa. Sehr schade, also ich finde es sowieso schade, also ohne jetzt da zu tief in die Materie einsteigen zu wollen und was nicht alles und warum und wie. Ich finde es einfach sehr traurig, dass man im Jahr 2022 Konflikte immer noch so lösen muss. Also, dass man immer noch so Konflikte löst. Also, es ist einfach schade. Wir entwickeln uns einfach nicht weiter. Sogar, also man kann ja jetzt nicht auch wirklich von Entwicklungsländern da sprechen, sondern das ist einfach traurig, dass solche Nationen dann auch so aufeinander losgehen, beziehungsweise die eine auf die andere.
Ja, Waffengewalt als Mittel von Konfliktlösung, da dachte ich auch, dass wir weit entfernt sind. Ich glaube, da sind wir beide nicht die Einzigen, das dachten ja eigentlich viele. Aber es scheint eben nicht so. Das sind auch teilweise alte Konflikte, die hier wieder aufgewirbelt werden. Wir wollen, wie gesagt, nicht so ganz reingehen, weil es obliegt uns, glaube ich, auch nicht, das Ganze so stark zu bewerten, weil da so viele, eine wie Luis immer gerne sagt, da ist eine so große Gemengelage da drin, dass wir darüber jetzt auch gar nicht so reden wollen. Aber wir wollen das Ganze nutzen, um euch mal darüber zu berichten. Erstens, wie sieht es denn mit dem Rettungsdienst in einem Kriegsgebiet aus, also vor allen Dingen jetzt in diesem Kriegsgebiet gerade, da haben wir uns mal ein bisschen schlau gemacht. Und was würde passieren, wir spinnen das mal weiter, beziehungsweise wie läuft Krieg eigentlich für Sanitäter und den Rettungsdienst ab? Ja, die Fragen haben mir tatsächlich auch schon Kollegen gestellt. Du Christian, wie ist das eigentlich, sagen wir mal jetzt ganz utopisch, in Deutschland herrscht Krieg, wozu gehört denn der Rettungsdienst eigentlich? Gibt es dann überhaupt noch einen Rettungsdienst und so weiter? Und darüber wollen wir heute mit euch reden.
Genau. Was ganz interessant ist, tatsächlich, also erstmal muss man sagen, informiert euch nicht über TikTok. Also TikTok zum Beispiel ist ja gerade voll also ist echt schon interessant, wie so ein Krieg, also früher war das vielleicht einfach, sag ich mal, so Anführungsstrichen einfach Kriegsverbrechen oder so zu begehen oder irgendwelche Sachen zu machen. Mittlerweile hat ja jeder irgendwie eine Kamera, die er drauf hält. Und das ist ja, also Krieg wird ja quasi besser dokumentiert über solche Medien als über die Nachrichten. Und trotzdem muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil da auch viele Videos hochgeladen werden, die entweder gar nicht aus der Region sind oder sehr, sehr alt sind und oder von irgendwelchen Übungen sind. Also da muss es schon wichtig, da zu differenzieren. Was aber grundsätzlich sehr interessant ist, finde ich, dass genau Krieg ja der Auslöser war, warum es einen Rettungsdienst gibt oder warum sich zum Beispiel Hilfsorganisationen wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz gegründet haben. Das DRK wurde ja von dem Herrn Geschäftsmann gegründet, der damals eigentlich auf Geschäftsreise war und dann den Krieg mitbekommen hat. Wie hieß der Krieg nochmal zwischen Österreich?
Die Schlacht von Solferino war das, ja.
Genau. Und hat dann die vielen Toten und Verwundeten gesehen und wollte dann helfen und hat seine Reise abgebrochen, um dort zu helfen. Und hat dann eben auch erfahren, dass die ganzen Ärzte eingesperrt waren und konnte dann den, ich weiß nicht, ob es der Kaiser oder der König war damals, konnte er jedenfalls überreden, dass die Ärzte auch helfen konnten. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Also schon sehr interessant tatsächlich, dass doch genau dieses Ereignis der Auslöser überhaupt für humanitäre Hilfe war.
Genau. Er hat sich nicht nur Ärztinnen und Ärzte geholt, er hat sich auch tatsächlich die Bevölkerung da um Solferino herum rangeholt, denn 40.000 Verwundete lagen da auf dem Gebiet, also auf dem Kriegsgebiet herum und hatten nicht wie heute jemanden, der dazukommt, Sanitäterinnen, Sanitäter, die dort helfen. Und daraus entstand dann auch dieses internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege. Ja, also um 1859 war die Schlacht und recht schnell muss man sagen, 1963 gab es dann so eine Konferenz mit 16 Ländern und philanthropischen Vereinigungen und der Wunsch war eben, dass kriegsführende Mächte bei bewaffneten Konflikten die Feldlazarette, Spitäler, Sanitätspersonal, der Armeen auch und freiwillige Helfer, Verwundete als neutral erklären und damit auch geschützt sind und dass diese Güter auch ein gemeinsames Zeichen bekommen. Die Schweizer Regierung hat dann ein Jahr später so eine diplomatische Konferenz nach Genf geholt. Ja, das Wort könnte man sich schon mal merken. Dort waren dann wirklich 12 Vertreter der Regierung, also Dänemark, Belgien, Frankreich war, glaube ich, mit dabei, Italien, die Schweiz auch. Und heute sind es übrigens 196 Staaten, die mit zu der sogenannten Genfer Konvention gehört. Ja, oder ganz ausgesprochen die Genfer Konvention zur Verbesserung des Schicksals der verwundeten Soldaten der Armeen im Felde. Das war so die allererste Vertrag zwischen den Staaten, die Personal, was einfach nur da ist, um Menschen zu helfen, zu retten oder zu versorgen, schützt. Ja, das haben 196 Staaten bis heute unterschrieben und das Kennzeichen dafür ist tatsächlich das Rote Kreuz.
Ja.
Also das heißt, wer das Rote Kreuz im Kriegsfalle trägt, darf oder soll nicht angegriffen werden. Und dieses Abkommen, diese Genfer Abkommen, übrigens 1949 gab es dann so die ersten, die haben sich dann damit beschäftigt, zu sagen, wer denn jetzt wie behandelt werden soll. Das erste Genfer Abkommen, ich gehe das jetzt mal ganz fix durch, ist zum Beispiel die Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken bei bewaffneten Konflikten. Das hat nicht ausgereicht nachher, denn dann gab es ja auch die Kranken und Schiffsbrüchigen. Also ein Schiff, das zu sinken droht, darf nicht noch weiter angegriffen werden. Ja, also da soll man eventuell sogar helfen. Nachher im dritten Genfer Abkommen ging es auch um die Behandlung von Kriegsgefangenen. Wer Kriegsgefangen ist, darf oder muss weiter humanitär behandelt werden, also human und menschlich. Guantanamo war dafür ein schreckliches Beispiel. Wir haben ja ganz viele Nachrichten gehört, wie da teilweise mit Kriegsgefangenen umgegangen sein soll. Und das war natürlich nicht in Ordnung, vor allen Dingen gegen die Genfer Abkommen, weswegen sich ja auch Amerika mitunter rechtfertigen musste. Dann das vierte Genfer Abkommen ist natürlich dann auch zum Schutz der Zivilpersonen. Ja, weswegen ja jetzt auch dieser Krieg so eine Klasse. Es hieß eigentlich, militärische Ziele sollen angegriffen werden und man sieht immer mehr, dass ja auch Zivilbevölkerung zu Schaden kommt und das würde auch gegen das Abkommen sprechen. Und dann gibt es noch so drei Zusatzprotokolle, da geht es noch um Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte, Schutz der Opfer nicht internationaler Konflikte und Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte über die Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens. Also nicht nur das Rote Kreuz ist heutzutage unterwegs ein Schutzzeichen, sondern auch für Organisationen, die beispielsweise eine andere Religion haben, wie zum Beispiel der Islam hat den roten Halbmond, ja, gehört mit zum IKRK, also zum Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Oder aber jetzt, früher war es noch der Rote Löwe und Roter Davidstern, ich glaube daraus hat man den roten Kristall gemacht, das ist quasi wie eine Raute. Diese Schutzzeichen dürfen nicht angegriffen werden und auch Gebäude und Güter können das haben. Krankenhäuser beispielsweise, und das seht ihr manchmal auch auf Straßenschildern, dass da das Rote Kreuz dann verwendet wird, soll eben kennzeichnen, dass dies ein Haus oder ein Gebäude ist, das geschützt werden muss. Aber es gibt auch eine Pflicht dazu. Menschen, die natürlich dieses Rote Kreuz tragen oder dieses Schutzzeichen tragen, dürfen aber auch am Kriegsgeschehen nicht teilnehmen. Das heißt also, ein Sanitäter darf da nicht noch mit einer Waffe rumstolzieren und irgendwelche Menschen, ja, töten oder anderes. Also sie dürfen nicht ins Kriegsgeschehen eingreifen, sie müssen sich um die Verwundeten kümmern. Ja. Das ein kleiner Abstecher zum Genfer Abkommen.
Genau. Und der Vollständigkeit halber, nachdem wir jetzt hier die Geschichte des DRKs, auf die DRKs-Geschichte eingegangen sind, die Geschichte der Johanniter ist vielleicht ganz interessant für die, die aus dem Rettungsdienst kommen, weil es ja so einem so gewisse Dinge immer wieder begegnen, wie zum Beispiel der Funkrufname Akkon. Also der Johanniterorden ist ja ein ritterlicher Orden, der damals auch von Geschäftsleuten bzw. Kaufleuten gegründet wurde. Und die haben ein Krankenhaus errichtet für Pilger. Und die haben dann im Laufe ihrer Zeit immer wieder verschiedene Standorte gehabt. Für einen Zeitraum war es Akkon zum Beispiel, der Johannitersitz. Deshalb ist auch der Funkrufname Akkon. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Johanniterfahrzeug am Funk ist, dann hört man, dann wird das gerufen mit Akkon Rostock irgendwas, RTW irgendwas. So, jetzt mal als Beispiel.
15831, genau. So heißt es bei uns.
Mhm. Akkon Rostock 15831 oder Akkon Köln irgendwas. Also das wäre der korrekte Funkrufname, das kommt eben noch daher. Ich weiß gar nicht, für das DRK, was ist denn da der Funkrufname?
Rotkreuz.
Rotkreuz
und auf 2 Meter Band früher Esculap.
Mhm. Stimmt, genau. Und dann gab es noch, was sind denn Malteser? Ist das
Malta, glaube ich.
Johannes. Johannes, stimmt. Die Malteser waren Johannes. Auch das hat eine Begründung, genau.
Genau. Die und Feuerwehr Florian.
Ne? Richtig, also wegen dem Schutzpatron, der heilige Florian. Und ganz interessant, bei uns zum Beispiel, bei den Johannitern in Köln, da gibt es so verschiedene Schulungsräume und die haben verschiedene Namen. Paros, Naxos, Rhodos. Und das sind alles griechische Inseln. Wer Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, der weiß das. Und das kommt eben auch daher. Zum Beispiel auf Rhodos hatten die Johanniter auch vorübergehend mal einen Hauptsitz, bis auch der dann irgendwann verloren wurde oder verloren ging. Und so hat man die Geschichte dann eben noch heute. Also es ist sehr interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ja.
Also nicht, dass ihr denkt, dass Verwundetenhilfe jetzt erst mit dem Roten Kreuz kam, aber mit Henri Deneau. Es gab vorher schon Verwundetenhilfe, denn die Orden haben natürlich da schon mitgemacht. Auch Medizin gibt es ja schon länger. Nur eben in Kriegsfällen oder bewaffneten Konflikten, da war sowas noch nicht so drin.
Aber tatsächlich, man kann sich von diesem militärischen Charakter oder beziehungsweise auch dieser militärischen Geschichte nicht lösen. Also wenn man sich fragt, warum ist eigentlich das Blaulicht blau? Auch die Frage könnte man sich ja stellen. Dann wird man relativ schnell auch dort die Begründung finden. Begründung findet sich im Zweiten Weltkrieg. Dort gab es eben, musste man dem Verdunklungs der Verdunklung gerecht werden, beziehungsweise den Verdunklungsvorgaben, eben aufgrund der Bombenangriffe. Die sollten ja nicht sehen, wohin sie Bomben werfen. Und um diesem Verdunklungsschutz gerecht zu werden, musste eben ein Licht gewählt werden, das in der Atmosphäre sehr breit streut. Und blaues Licht ist niedrige Wellenlänge, sehr energiereich, streut sehr breit. Das heißt, man sieht es nur bis zu einer Höhe von 300 Metern. Danach sieht man das blaue Licht nicht mehr von oben. Und genau das war eben der Grund, warum das blaue Licht ausgewählt wurde. Und wenn man sich tatsächlich mal auf YouTube irgendwie so anschaut, da gibt's so Point of Views, wie jetzt so ein Rettungshubschrauber oder so zu einer Einsatzstelle fliegt, dann sieht man tatsächlich, man sieht den Rettungswagen, aber ab einer gewissen Höhe, man sieht nicht unbedingt das blaue Licht blitzen. Da sieht man mal, wie schwer man das überhaupt sieht von oben. Und genau das war der Grund, auch hier der Grund wieder Krieg.
1953 übrigens hat das Blaulicht erst geblinkt. Also erst dann blinkt.
Vorher war es statisch.
Vorher war es ein statisches Leuchten und jetzt blinkt es noch dazu, ja genau, damit es noch besser zu erkennen ist oder auffälliger ist.
Ja. Aber zu viel blinken soll es ja auch nicht, soll ja maximal nur 4 Blaulichter in der Fahrzeugfront geben, weil wir wollen ja auch nicht zu sichtbar sein. Ne? Also wir haben ja hier ein massives Problem mit Übersignalisierung in Deutschland, also das sind die Probleme. Also ich weiß nicht, wie man diesen Begriff Übersignalisierung mit einem deutschen Blaulichtfahrzeug überhaupt tätigen kann, wenn man daneben mal sich ein amerikanisches Fahrzeug anschaut, das ist für mich Übersignalisierung.
Da geht richtig rund. Das ist Disco-Maschine, ja.
Also das ist Disco, ja. Die haben ja auch noch verschiedene Farben, also weiß, rot, blau, die haben ja alles. Das ist jedenfalls die Begründung und auch die Berufsfeuerwehr. Da wird man sich ja vereinzelt darüber wundern, dass Berufsfeuerwehren immer noch so sehr alte Strukturen haben oder so sehr auf die Ränge ausgelegt sind. Die erste Berufsfeuerwehr war ja die Berliner Berufsfeuerwehr und die war tatsächlich auch eine Das waren Soldaten am Anfang. Also auch die Berufsfeuerwehren, beziehungsweise die Feuerwehr an sich hat ihren Ursprung im Militär und deshalb auch noch diese Ränge und diese Strukturen teilweise. Also man sieht, der Krieg hat maßgeblich dieses System beeinflusst. Das ist sehr, sehr interessant. Und auch in Kriegsgebieten gibt es Rettungsdienst. Also ich habe mich das auch mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn Krieg ist? Wird er dann eingestellt, aber natürlich nicht, denn wir haben es ja gerade gehört, also man darf diese Ambulances theoretisch nicht angreifen. Praktisch frage ich mich, ob man dann nicht so ein extra Kreuz anbringen müsste eigentlich.
Theoretisch gesehen wird das Schutzzeichen dann auch auf Fahrzeuge gelegt, auch auf Gebäude zum Beispiel soll sowas ausgebreitet werden und es gibt dann auch so diese Regel, dass das Rote Kreuz an sich alleine, auch bei dem deutschen Roten Kreuz an sich, nur im Kriegsfall ohne deutsches Rotes Kreuz und sowas stehen darf. Ne? Also wie gesagt, Schutz. Und auch auf Schildern so. Also man sagt dann, dass dieses Rote Kreuz dann immer nur groß gemacht werden darf, wenn Krieg ist. Ansonsten wird's recht klein gehalten, genau. Übrigens wegen Geschichte und so weiter. Das war jetzt nicht die Geschichte vom Roten Kreuz, aber so ein bisschen angeschlagen. Ne? Da müsste noch viel ausführlicher werden. Ich möchte nur nicht, dass sich irgendeiner da auf den Schlips getreten fühlt. Aber dann ist das wieder ein bisschen mehr Interaktion.
Es ist aber trotzdem so, also wenn man sich mal anschaut, das ist ja jetzt kein, der Europäer neigt ja immer davor, wenn es vor unserer Haustür ist, dann ist es ganz schlimm. Aber dass ja tagtäglich Krieg in Syrien oder im Gazastreifen ist, das neigt man ja ganz schnell zu vergessen. Und natürlich gibt es auch dort einen Rettungsdienst. Also man kennt ja die Bilder, wenn irgendwo ein Bombenanschlag war, dann sieht man da diese Menschenmengen und dann sieht man eigentlich auch irgendwo so einen ganz kleinen Transit oder was das immer ist, so eine kleine Maschine, wo dann so ein Auto, wo dann zwei rote Lichter drauf sind, das ist dann die Ambulance. Und diese Retter, die gibt es, es sind meist sogar auf freiwilligen Basis, habe ich gelesen, jetzt zum Beispiel im Gazastreifen, da gibt es auch eine längere Dokumentation drüber. Und wenn dann zum Beispiel Raketenalarm ist oder Bombenalarm, dann bereiten die sich entsprechend darauf vor. Die Juniors dürfen dann tatsächlich nicht helfen. Also die Azubis kann man sagen, die werden tatsächlich rausgenommen. Aber dann heißt es ganz normal, responden, also dann wird ein Raketeneinschlag gemeldet, hier ist eine Rakete eingeschlagen und dann wird dahin gefahren und ja, das ist so, nicht ohne, also die haben auch alle dann natürlich einen Helm, die volle Schutzausrichtung an und die Patienten, die man da hat, sind natürlich dann hauptsächlich penetrierende Traumata infolge Granatensplitter oder sonstiges.
So modern, wie wir es in Deutschland haben, und das muss man jetzt mal ganz klar sagen, im Vergleich zu anderen Ländern, haben es eben andere nicht. Ja, also wir haben hier einen hauptamtlichen Rettungsdienst, teilweise sogar noch ein bisschen ehrenamtlich, aber der größte Teil ist hauptamtlich, mit Rettungswagen, die in 10 Minuten bei euch sind. Das ist beispielsweise jetzt mal Blick auf die Ukraine noch nicht so. Ja, 2014 hat man da erst angefangen, einen Rettungsdienst mit zu etablieren. Das Ganze geschieht tatsächlich durch die Malteser Deutschland und durch Renovabis. Das ist auch ein römisch-katholische Kirche, stärkt dort eben gesellschaftliche Projekte. Und die haben dort mit Ehrenamtlichen, ja, nicht ärztlichen Personal, den Rettungsdienst erstmal gestemmt. In 12 Städten in der Ukraine gab es oder gibt es einen Rettungsdienst und es gibt keine staatliche Unterstützung, so wie bei uns, wo es der Staat ja bezahlt und übernimmt und die Krankenkassen. Das gibt es da eben noch nicht so und man versuchte da tatsächlich an einer Stadt im Westen, Ivano-Frankivsk oder so, da gibt es ein Rettungsdienstlager, ja, auch mit Material und sowas und man war oder ist noch im Aufbau in der Ukraine eines Rettungsdienstes, der für alle da ist. Natürlich die Leute, die jetzt dafür schon etabliert sind, die versuchen ihr Möglichstes, aber dieses ganze System ist erstens schon durch Corona sehr angeschlagen gewesen und jetzt eben noch für den Kriegsfall. Vielleicht ganz interessant ist, wie wäre das denn, wenn es bei uns so ist? Also was ist, wenn der Rettungsdienst in so einem Fall überfordert ist? Ja.
Das ist wieder übrigens dieses schöne Beispiel von der Rettungsdienst funktioniert immer. Also man kann es so ein bisschen vergleichen, auch wenn man jetzt natürlich das nicht direkt vergleichen kann, aber auch Corona, diese Pandemie, da hieß es dann natürlich, ihr müsst jetzt das und das beachten, aber ihr fahrt natürlich trotzdem eure Einsätze. Und jetzt ist das natürlich eine Herzensangelegenheit, gerade wenn die eigene Bevölkerung verletzt wird. Aber auch da kann man das ungefähr so vergleichen, dann gibt's die Anweisung entsprechend. Ab jetzt wird nur noch Helm getragen und Weste getragen und dann geht's da und dahin. Also es gibt ja dieses Bild, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, von diesem Hochhaus, das da erwischt wurde, wo irgendwie 3 Etagen fehlen, einfach so rechts, wo man sich fragt, wie steht das eigentlich noch? Und das ist auch ein ganz normaler Einsatz. Also die Feuerwehrleute haben dann teilweise schusssichere Westen an, die dann löschen oder da vorgehen. Und dann gibt's da trotzdem, sieht man dann da Bilder von Mitarbeitern des Roten Kreuzes oder eben von dem Emergency Services da vor Ort, die dann das Ganze als Lage, als Einsturz quasi abarbeiten, diese Lage. Und das ist irgendwie sehr paradox, ne? Wenn man weiß, irgendwie 20 Kilometer weiter ist gerade Krieg oder rückt der Feind in Anführungsstrichen immer näher und jetzt versucht man hier noch irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Auch sehr beeindruckend, glaube ich, dann so durch völlig leergefegte Straßen zu fahren und ja, aber so ist das dann.
Ich bin auch sehr beeindruckt von den Kolleginnen der Feuerwehr da in der Ukraine, die einfach während Bomben oder es eben Beschuss gibt, da versuchen, noch Häuser zu löschen, Zivilisten rauszuretten. Also ich glaube, das ist eine ganz harte Belastung, nicht nur physisch, sondern nachher auch psychisch. Ja, oder
ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ist, dass, also ich kenne jetzt die genauen Pläne, ich weiß auch nicht, ob es dafür Pläne gibt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es, also Krieg ist ja meistens so, dass es in der Nacht so zu mehreren Wellen kommt, dass man da versucht vorzurück, da kommst du Gefechten und tagsüber ist dann eher so eine Ruhephase. Und dass man eben genau sagt, also nachts fahren wir nicht raus oder nachts, wenn hier Gefechte sind, wird nicht responded. Und sobald irgendwie die ukrainische Armee meldet, okay, ist clear, dann kann man quasi vorrücken. Ich weiß gar nicht, ob es da auch so ein, ob das auch in den Genfer Konventionen steht, dass man irgendwie diesen verwundeten Abtransport ermöglichen muss, allgemein, dass es dafür so Ruhepausen gibt. Aber
es ist ja ein allgemeiner Schutz der Zivilbevölkerung, der hier eigentlich in dem Abkommen angesprochen wird. Also Zivilbevölkerung, die hier eigentlich geschützt werden soll. Und das heißt auch der Abtransport von Verwundeten und Verletzten. Ne? Und das muss, wie gesagt, humanitär passieren. Die dürfen nicht mehr angegriffen werden. Also all das ist da mit drinne. Interessant finde ich bei uns, ich habe mal auf die Webseite des Bundesministeriums des Inneren und Heimat geguckt. Dort gibt es das Wort Krieg gar nicht mehr, wenn es um Katastrophen und Zivilschutz geht, sondern es geht immer nur um Naturkatastrophen oder besonders schwere Unglücksfälle. Und auch das ist festgelegt, dann können die Länder nämlich nach Artikel 35 Grundgesetz unter anderem dann eben Polizeikräfte anderer Länder oder eben auch das Technische Hilfswerk oder sowas mit anfordern, beziehungsweise eben auch Katastrophenschutzeinheiten. Ja, also da geht es jetzt um die allgemeine Gefahrenabwehr, ja, so nennt man das bei uns im Katschutz, und das obliegt eben eigentlich den Ländern, also den Bundesländern. Kommunal ist für die Ausrufung des Katastrophenfalls dann auch immer die Kommune oder der Landkreis zuständig. Und je nach Bedarf wird dann der Rettungsdienst unterstützt. Das heißt, der Rettungsdienst fährt immer weiterhin. Ja, wir machen immer weiter unseren Dienst. Und die Hilfsorganisationen wie ASB, DLRG, DRK, Johanniter, Malteser und so, die kommen mit ihrem Katastrophenschutz dazu und unterstützen dann den Rettungsdienst, aber auch Krankenhäuser.
Ich finde das aber wirklich richtig, richtig krass einfach. Also das so, das von dir, ich weiß nicht, ob es da auch da das auf, ich kann mir das schon vorstellen, dass es da irgendwie vielleicht so eine freiwilligen Basis ist, dass gesagt wird, ihr müsst jetzt nicht. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass eben gesagt wird, ihr müsst. Und dann finde ich es dann schon paradox, dass es irgendwie heißt, ja gut, gestern bist du noch zur Alkoholintoxikation gefahren und heute fährst du zum Einsturz nach Missile-Einschlag. Also das zeigt mal wieder irgendwie, wie schießig der Rettungsdienst ist. Und eigentlich allen Rettungskräften könntest du danach erstmal Bundesverdienstkreuz, wenn die Ukraine sowas hat, verleihen, weil das schon natürlich ein außergewöhnlicher Einsatz ist. Also echt, echt, echt krass, echt krass. Kann man sich gar nicht vorstellen, so, ne? Ich weiß auch, es gibt so, zum Beispiel Feuerwehren, die müssen sich ja auch vorbereiten. Es gab ja hier auch in der Grenznähe zu Belgien ein Kernkraftwerk, das lange Zeit dafür bekannt war, doch sehr unsicher zu sein. Und da haben sich die Feuerwehren entsprechend an der Grenze darauf vorbereitet, was denn passiert, wenn es da zu einem GAU kommt, also einem größt anzunehmenden Unfall. Und tatsächlich, die haben auch damit gerechnet, dass eine gewisse Ausfallrate besteht, also dass nicht jeder kommt. Denn auch da muss man ja, also irgendwo kommt ja der Punkt, wo man dann sagt als Mensch, ich bin mir jetzt selbst der Nächste oder meine Familie, ich gehe jetzt hier nicht irgendwie da in so ein havariertes Kraftwerk oder da in die Nähe und helfe da jetzt, wenn alle fliehen. Oder was ich mir auch dachte, ob es so Phänomene gibt, wie dass sich jemand irgendwie einfach so ein MTF schnappt und mit Blaulicht einfach fährt. So, also das sind ja alles Sachen, auf die musst du dich vorbereiten, ist ja nur mal eine Ausnahmesituation.
Generell gilt natürlich auch der Eigenschutz, auch tatsächlich auch im Kriegsfall. Ja? Also wenn da ein bewaffneter Konflikt gerade vor dir ist, dann fährst du da nicht mit dem Rettungswagen einfach rein und hoffst, dass du nicht getroffen wirst.
Zwischen der Frontlinie.
Es kann immer Querschläger geben, das muss nicht beabsichtigt sein, dass man da getroffen wird. Aber es ist natürlich darauf zu achten, wenn da so ein Blaulichtfahrzeug kommt, dass das nicht angeschossen wird.
Wobei es gibt Rettungsdienstler, denen würde ich das noch zutrauen hier mit Bilden einer Rettungsgasse. Und
entschuldigen Sie bitte, die Panzer mal bitte ein bisschen beiseite fahren, der Rettungsdienst kommt. Genau. Nee, der Bund ist ja für den Zivilschutz verantwortlich. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal im Erste-Hilfe-Kurs mitbekommen, denn da sollten wir Ausbilder euch auch immer ein wenig auf den Zivilschutz und den Selbstschutz vorbereiten. Das war schon, ist schon Jahre her. Das ist jetzt nicht durch den jetzigen Krieg entstanden, sondern einfach, dass man sich auf Katastrophen auch vorbereitet. Also Zivilschutz bedeutet nicht nur Kriegsschutz oder einen Spannungs- und Verteidigungsfall, sondern eben auch Katastrophenschutz. Also, dass man sich auch immer mal einen Kanister Wasser mit in den Keller stellt oder eben nicht so verderbliche Waren für den Fall, dass mal was ausfällt. Und da hat aber auch der Bund viel Material. Ich habe mir mal so ein Lager angeguckt, auch vom Internationalen Roten Kreuz in Berlin. Wirklich beeindruckend. Wir schicken ja auch viele Hilfsgüter, wenn irgendwo etwas passiert, eine Naturkatastrophe, nicht nur in Deutschland, dann haben wir viele Hilfsgüter, die wir hinschicken. Das heißt, da ist spezielle Technik, Geräte, Fahrzeuge, die auf Halde gehalten werden und dann in solche Gebiete geschickt werden. Das wird auch wahrscheinlich jetzt hier in dem bewaffneten Konflikt zwischen der Ukraine und Russland passieren, im Nachhinein, dass wir da dann die Gebiete wieder aufbauen werden oder mithelfen. Und da wird dann auch Infrastruktur gebaut. Und wir haben es ja auch hier innerdeutschland erlebt, nämlich nach unserer Sommerpause in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ja, was da Katastrophen- und Zivilschutz alles leisten kann, was da vorgezaubert wird, das konnte ich mir noch nicht mal ganz vorstellen, weil ich bin ja auch seit 2004 im Katschutz. Und was ich da an Geräten gesehen habe, was das THW da aufgebaut hat, wow, also was wir da nicht alles auf Halde haben, um die Strukturen erstmal wieder aufzubauen. Krass, ne? Und dafür sind wir da. Übrigens, die HeOrgs haben bis zu 600.000 Helferinnen in Deutschland, die quasi, ja, verpflichtet werden können oder
auch hier müsste man, glaube ich, mit einer Ausfallrate rechnen von. Also
natürlich, ja.
Aber
ist ja noch ehrenamtlich, ne?
Das ist tatsächlich auch der Punkt, also Katastrophenschutz, es gibt ja dieses BHKG, das Gesetz über Brandschutzhilfeleistung und den Katastrophenschutz. Und das ist eben losgelöst. Das verpflichtet zwar die Feuerwehren zum Beispiel, am Rettungsdienst mitzuwirken, aber es ist losgelöst, der Katastrophenschutz vom Rettungsdienst. Also das sind eigentlich zwei völlig eigenständige Komponenten. Das eine ist in kommunaler Verantwortung, das andere entsprechend in der Verantwortung des Bundes beziehungsweise des Landes. Also zum Beispiel das Innenministerium hat ja letztens jetzt oder kürzlich jetzt hier in NRW zum Beispiel auch so eine Katzschutzkampagne gestartet. Und muss ich sagen, da fand ich ganz cool, denn da dachte ich mir, wenn der Rettungsdienst ländermäßig organisiert wäre oder auf Landesebene, dann wären solche Kampagnen ja auch nötig. Und das ist aber auch der Grund, warum, also viele glauben ja, nur weil sie Katastrophenschutz leisten, auch Hilfsorganisationen, da haben sie jetzt den Anspruch, auch dann eine Rettungsdienst, eine Ausschreibung zu gewinnen. Aber das sind auch zwei verschiedene Bestandteile. Also man kann eine Vergabe im Rettungsdienst zum Beispiel nicht davon abhängig machen, wie sehr der Leistungserbringer, der da seine Leistung anbietet, in den Katastrophenschutz eingebunden ist. Das heißt, es kommt durchaus zu Phänomenen, dass eine Hilfsorganisation zwar im Katastrophenschutz tätig ist, aber nicht im Rettungsdienst. Und genau, das ist so häufiger Trugschluss tatsächlich, dass man sagt, ja, wir machen hier so viel freiwillig und so, jetzt müssen wir das los im Rettungsdienst bekommen. Das ist leider völlig voneinander losgelöst zu betrachten.
Der Komplettierung halber gibt es seit 2017 auch eine neue Struktur, die bundesweit aufgebaut wird, auch international beschlossen wurde in der EU, nämlich die sogenannte Medical Task Force. Ja, das ist quasi eine Neustruktur, die Katastrophenschütze vor Ort unterstützen soll, aber auch Krankenhäuser. Ne? Das heißt also, passiert irgendwas bei euch in der Stadt, ist ja der Katastrophenschutz vor Ort erstmal für euch zuständig, unterstützt dort Rettungsdienst, kommunale Strukturen und so weiter. Und dann kann durch den Bund andere Einheiten aus anderen Bereichen eures Bundeslandes, aber auch aus anderen Bundesländern hier zu Hilfe geschickt werden. Die Medical Task Force, die vor Ort bei euch vielleicht existiert, die ist ja schon im Katzschutz unterwegs. Ja? Die arbeiten ja schon mit euch und die werden einfach nur noch unterstützt. Das ist so, der Gedanke wird auch noch aufgebaut, ist noch nicht komplettiert, aber schon gut dabei. Ich weiß, viele Fahrzeuge sind daraus, die haben auch spezielle Technik nochmal. Die können beispielsweise so einen riesen Behandlungsplatz aufbauen mit Luftzelten und KKG. Das üben die auch jedes Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wo sich das hinentwickelt, vor allen Dingen, wann die Medical Task Force da auch mal zum Einsatz kommt.
Übrigens muss man auch hier differenzieren wieder. Das ist mir gerade eingefallen, also natürlich die Streitkräfte, ich denke jetzt an der Ukraine, aber auch die Bundeswehr, die haben ja nun mal auch eigene Notfallsanitäter. Und ja. Das heißt, wenn es da jetzt auf dem Schlachtfeld zu Verwundeten kommt, Schlachtfeld in Anführungsstrichen oder da, dann haben die entsprechend eigene Ketten, um die dann einem Krankenhaus zuzuführen. Die würden dann jetzt nicht einen Rettungswagen aufs Schlachtfeld in Anführungsstrichen rufen, sondern die haben ja dann entsprechend andere Sachen, Medivac zum Beispiel, also Medical Evacuation, Search and Rescue. Diese Hubschrauber zum Beispiel, die kommen ja genau daher.
SAR-Hubschrauber, ne? Genau. Search and Rescue, ja.
Und das muss man so ein bisschen differenzieren. Aber wenn jetzt der Zivilbevölkerung was passiert und der Rettungsdienst soweit noch intakt ist, beziehungsweise die Infrastruktur, dann ist es irgendwie so ein bisschen wie, kann man sich vielleicht so vorstellen, wie bei The Purge. In der Nacht passiert nichts, da kommt keiner. Da ist ja dann entsprechend das Gefecht. Und tagsüber heißt es dann Schadensbegrenzung betreiben.
Ja.
So zumindest dort scheinbar. Also in Ländern, wo der Krieg alltäglich ist, wie zum Beispiel Syrien, da heißt es halt einfach, passt auf euch und los geht's.
Ja, genau, aber die Sanitäterinnen und Sanitäter, die Feldwebel dort sind natürlich mit im Gefecht mit drin, aber schießen nicht, die sind wirklich nur zur Versorgung. Da haben auch meistens ein rotes Kreuz auf dem Helm drauf, ne? Auch wieder das Schutzzeichen. Und können da helfen. Also das heißt, auch bei der Bundeswehr kann man beispielsweise Notfallsanitäter werden oder Notfallsanitäterin, beziehungsweise auch in der Offizierslaufbahn dann beispielsweise die ärztliche Laufbahn einschlagen, ne? Und dann in Bundeswehrkrankenhäusern mithelfen, versetzt werden, beziehungsweise auch im Ausland dann damit verpflichtet werden.
Das ist übrigens, in der Bundeswehr heißt das Ganze dann Sanitätsdienst.
Ja.
Und es gibt ja auch dann den Sanitätszug. Mhm. beziehungsweise sogar das KSK, also das Kommando Spezialkräfte, hat auch einen eigenen Sanitätszug. Das sind dann quasi nochmal die richtig, richtig krassen Notfallsanitäter,
ja.
Die dann auch Medic sind übrigens, also Medic. Es gibt ja viele irgendwie, die sich, keine Ahnung, die Paintballen gehen oder so und sich dann so ein Medic irgendwie draufplatschen. Also nur weil man Notfallsanitäter ist, ist man nicht Medic. Also wenn man sich mal damit auseinandersetzt, was ein Medic beim KSK für eine Karriere hinlegen muss, neben dem überhaupt diesem Einstellungstest, muss er ja dann zum Beispiel in die USA. Dort wird dann an mit Leichen, werden Leichen präpariert. Dann kommst du in Chicago mal, fährst du bei der Polizei mit und siehst dann halt Schussverletzungen. Und also das ist ja richtig krass da. Und da sind penetrierende Traumata ja häufiger als was ist nochmal das Gegenteil von penetrierendem Trauma? Ich komme gerade nicht drauf.
Das Gegenteil von
Stumpfe, als stumpfe, genau, stumpfe Traumata, das überwiegen die penetrierenden, den stumpfen Traumata und da bist du dann auch in der Notaufnahme eingesetzt, du lernst auch zu nähen, Wunden zu versorgen und da gab es zum Beispiel einen KSK-Soldaten, einen Medic, der das geschafft hat, diese Ausbildung, der dann auf YouTube auch erzählt hat davon, der nicht mehr beim KSK ist, weil er tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund nur dieser Ausbildung erlitten hat. Weil er sagte halt schon, dieses an Leichen rumschneiden und diese Wundversorgung da. Und da sieht man mal, wie krass diese Ausbildung ist und wie belastend auch sowas sein kann. Und deshalb Vorsicht mit dem Begriff Medic. Und ich sage da Vorsicht, weil ich finde, wenn man so sieht, was man da leisten muss, um eben sich dann innerhalb der Bundeswehr Medic schimpfen zu können, finde ich schon ein bisschen anmaßend, wenn man sich dann einfach mal so als Medic bezeichnet. Ja, einfach nur, weil man jetzt cool sein möchte und englischer Retter oder so. Ja, keine Ahnung. Genauso wie man sich als Rettungssanitäter nicht als Paramedic bezeichnen darf. Richtig. Also
mindestens der Notfallsanitäter ist da tatsächlich mal so ein bisschen befugt zu sagen Paramedic. Als Rettungsassistent finde ich das auch mal schwierig, aber wie willst du es denn internationalen Freunden beschreiben? Ne? Weil es gibt kein anderes, keine andere Zeichnung.
Also jetzt als Rettungssanitäter würde ich tatsächlich sagen, da gibt es ja ein ähnliches, es gibt ja den Paramedic und dann gibt es die Unterform in den USA, oh, wie heißt denn der nochmal? EMT. Emergency Medical Technician, Berufsbezeichnung eines Paramedics.
Technician, ja.
Ja, genau. Technician. Also die Unterstufe davon.
Ja, ja, im Katschutz gibt es übrigens auch sowas wie Sanitätszug und Betreuungszug und Verpflegung. Ja, ja. Genauso wie diese schnelle Einsatzgruppe Rettung, schnelle Einsatzgruppe Verpflegung, Betreuung, Entschuldigung. Und ja, noch ein paar andere technische Infrastrukturen, also auch der Katschutz erweitert sich immer mehr. Das heißt, es werden mittlerweile große Aggregate beschafft, so 120 kVA oder so, Aggregate oder 20 kVA, gerade auf jeden Fall, die einiges versorgen können. Und wirklich hochspannend, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, so ein bisschen jetzt, wo sich das Ganze lockert und es mal einen Tag der offenen Tür bei eurem Katastrophenschutz in der Nähe, guckt mal rein, was die so alles leisten können.
Das ist übrigens wieder so ein Punkt, wo du siehst, wie gut das ist, wenn Dinge auf Bundes- bzw. Landesebene organisiert sind, weil du kannst genau das, was du beim Rettungsdienst nicht machen kannst. Du kannst hier in den GW San einsteigen und du kannst 100 Kilometer weiter in den GW San einsteigen und die sind identisch, die Fahrzeuge. Mhm. Die sind nach Norm bestückt und das ist auch nicht so, dass man sagen kann, auch wir machen uns jetzt hier mal das dran oder das dran. Das ist nun mal Eigentum des Landes. Und deshalb haben sie auch NRW-Kennzeichen und das THW zum Beispiel, das ist ja auf Bundesebene organisiert und auch da die Fahrzeugflotten sind ja eigentlich astrein. Ich weiß, da fahren noch vereinzelt so ein paar ältere rum, aber ich finde das super und eigentlich, jetzt wo du es gerade ansprichst, können wir ja echt mal jemanden in den Podcast holen, mit dem wir nur über Katschutz sprechen, denn stimmt, da gibt es ja verschiedene Züge, den Sanitätszug und Betreuungszug und die haben ja alle Verpflegungszug, verschiedene Funktionen dann auch letztlich an der Einsatzstelle und da gibt es ja auch verschiedene Behandlungskonzepte, zumindest hier in NRW gibt es ja den BAB 500 und was weiß ich alles und das ist schon sehr interessant, muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, also wer sich da auch interessiert, die suchen auch immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Ne? Man lernte auch sowas wie Zeltaufbau und das binnen weniger Minuten, wie so schnell so ein Zelt aufgebaut ist. Genau, es gab übrigens auch Wettkämpfe dafür.
Man muss auch nicht Rettungssanitäter sein und jetzt denken, man muss da Menschen retten. Also es gibt eine Hundestaffeln im Katastrophenschutz, also Rettungshundestaffeln. Und ich weiß von einer Einheit zum Beispiel, die Johanniter in Düren, die werden regelmäßig alarmiert mit ihrer Verpflegungskomponente, wenn zum Beispiel jetzt längere Feuerwehreinsätze sind.
Dann eine Drohnenstaffel haben wir auch bei uns in Wismar, die Johanniter. Mhm.
Dann kochen die vor Ort zum Beispiel, machen dann Verpflegung. Und man sieht also, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Man kann sich einbringen, wie man möchte. Und es ist halt schon cool, mal da so. Also ich war immer froh, dass ich nicht der sein musste, der Zelte aufbaut. Dass ich mich da mit dem KTW oder RTW einfach irgendwie hinstellen konnte. Aber ja,
es gibt ja einen Leiterzeltaufbau. Manchmal war ich der dann auch, hab dann gesagt, so und jetzt, ne, hebt an.
Ja.
Genau, das ist schon immer toll. Aber wirklich, wer da mitmachen möchte, man kann, das ist egal, ob man jetzt Verkäuferin ist oder den Müll aufsammelt oder sowas. Ihr könnt da wirklich alle ganz gut mitmachen. Müsst halt nur natürlich körperlich da fit sein. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Person hier im Quatschschutz, die fährt zum Beispiel mit dem Rollstuhl mit. Die ist im sogenannten Kreisauskunftsbüro mit dabei. Das ist jetzt auch im Kriegsfall übrigens sehr wichtig, nämlich die sorgen dafür, dass registriert wird, wenn Menschen aufgenommen wurden irgendwo und gesucht werden. Ja, das heißt, man kann da anrufen, es wird irgendwann Hotline oder es werden Hotlines geschalten. Da könnt ihr dann anrufen, falls ihr Verwandte in Kriegsgebieten habt und könnt nachfragen, ob die irgendwo aufgetaucht sind. Und dieses Kreisauskunftsbüro hilft dann dabei, auch in Katastrophenfällen übrigens, euch Rede und Antwort zu stehen, falls die Person irgendwo im Katastrophenschutz aufgetaucht ist. Ja, als Patientin, als einfach nur Person aus einem solchen Gebiet. Dafür sind die da. Und da ist er zum Beispiel mit dabei oder leitet eben Leute an oder bildet aus. Also das funktioniert tatsächlich auch, wenn man jetzt nicht mehr so gut laufen kann. Nee, deswegen fragt da ruhig mal an.
Wenn man nicht mehr so gut laufen kann. Also du hast auch Sachen manchmal.
Was soll ich denn sagen? Menschen mit Gehbehinderung.
Ja, genau. Wenn man nicht mehr so gut laufen kann. Also wenn das einfach irgendwann so ist. Aber ja, also man kann sich da verschiedenste Formen einbringen. Ist natürlich auch ganz cool so fürs Gruppengefüge. Gibt es übrigens auch schon Jugendgruppen natürlich, also Johanniter-Jugend, Rotkreuz-Jugend, Malteser-Jugend und wie diese ganzen Jugenden alle heißen.
Jugend.
Die dürfen dann auch, ich glaube bis 22 Uhr oder so sind die dann auch dabei, wenn zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen sind. Also ja, macht das auf jeden Fall, es lohnt sich, Freiwillige werden immer gesucht und es ist ähnlich wie bei einer freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, ihr bekommt natürlich auch dann den Verdienstausfall erstattet, wenn ihr alarmiert werdet. Und man kann dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag alarmiert wird. Also es ist schon wesentlich seltener als freiwillige Feuerwehr. Ich glaube, wir reden hier vielleicht von so 3 Alarmierungen wirklich dann auch im Jahr, so im Schnitt. Wo dann auch wirklich
welche Einheit man ist, ne? Ja.
Genau, wo dann wirklich was ist. Ansonsten hat man natürlich unzählige Sanitätsdienste, auf denen man ist, Betreuungsdienste. Das ist schon sehr interessant und ja.
Vielleicht so das kleine Schmankerl. Man kommt eben auch auf viele Events gerne mal so, ne, wo die Karten dann verkauft sind oder sowas und kann da Sanitätsdienst absichern. Das kann man schon mal als Schmankerl nehmen und auch sagen, das ist natürlich der Vorteil, wenn man ehrenamtlich da hilft. Da kommst du zum Beispiel auch zu meinem Liebling Felix Lobrecht einfach so kostenlos rein, wenn er mal abgesichert wird.
Wird da überhaupt irgendwas groß abgesichert? Also sind die Veranstaltungen so groß von ihm? Oder?
Ja, also ich weiß nur hier. So Lanxess Arena oder sowas, wenn der die mal voll ist, dann ja.
Stimmt, also Lanxess Arena ist tatsächlich, da machen die Johanniter in Köln ja die stellen da den kompletten nur für die Lanxess Arena den Sanitätsdienst. Und das ist schon, da kann man sogar ein freiwilliges soziales Jahr machen, das habe ich schon mal gesagt. Und das ist echt richtig cool. Also ich kann mir nichts Cooleres vorstellen als ein freiwilliges soziales Jahr in der Arena. Man hat zwar kein Leben mehr wirklich, weil natürlich immer dann, wo andere jetzt feiern gehen würden oder so, dann sind natürlich Veranstaltungen, das heißt, dann ist man da. Man hat halt aber dafür auch mal so Montag, Dienstag, Mittwoch frei, wenn keine Veranstaltungen sind. Aber gerade so in den intensiven Zeiten, wenn Eishockey ist. Und das ist ja das Coole, hat man jeden Tag was anderes. Also gestern stand man noch am Eis, dann steht man heute bei Eins Live Comedy Night neben den Künstlern, nicht auf der Bühne, aber unten. Am nächsten Tag ist eine Karnevalsveranstaltung, dann ist ein James-Blunt-Konzert. Also unfassbar vielseitig und man erlebt auf jeden Fall was, deshalb kann ich euch sowas echt nur empfehlen. Auf Festivals ist ja als im Katastrophenschutz immer sehr cool, da ist man auf Festivals immer dabei. Man sieht jetzt
Fußball,
nicht so viel.
Wer affin für den Sport ist zum Beispiel, ne? Die müssen ja auch abgesichert werden, alles. Ja, das kommt schon vor. Oder eben bei euch der Karneval.
No? Der Karneval. Da gibt es sämtliche Unfallhilfsstellen, die dann auch von den Katastrophen dann aufgebaut werden. Und ja, insofern, es lohnt sich, wie ihr merkt, ehrenamtlich aktiv zu werden. Ich weiß, jetzt haben wir leider dann doch sehr viel über negative Ereignisse gesprochen. Ich hoffe aber, es war trotzdem für euch mal so ganz interessant zu hören, wie das denn oder wie denn doch leider Krieg so sehr mit Rettungsdienst verwogen ist allgemein oder auch Katastrophenschutz. Und
ich glaube mal, so ein bisschen seelische Pflege dürft ihr auch betreiben. Schaltet bitte nicht immer jeden Tag die Nachrichten ein und hört euch den ganzen Tag irgendwann an, was jetzt in Kriegsgebieten passiert. Lenkt euch auch ab, das sei euch gegönnt. Das ist auch richtig so gut für die Seele, nicht immer nur die negativen Nachrichten aufzunehmen, sondern eben auch was Positives zu machen. Ihr seht es ja auch an uns, auch wir können und wollen auch immer noch lachen, um unsere Seele zu schonen und so soll es auch sein. Also versucht euch immer mal abzulenken, auch was anderes zu machen, als jetzt immer nur ins Kriegsgebiet zu gucken. Und wenn euch die Social Medias overloaden mit Informationen jetzt gerade aus der Ukraine oder so, dann schaltet sie einfach mal ab für einen Tag und macht was anderes. Spielt mit Freunden oder geht zu eurer Familie und macht da irgendwas Tolles.
Ansonsten steht jetzt quasi wieder so eine Christian kommt vorbei Reihe vor der Tür und wir haben wirklich ein sehr 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 knackiges Programm.
Ja.
Und zwar werden wir zum einen wieder die Psychologenfolge aufnehmen. Wir sprechen mit dem Psychologen dieses Mal über Depressionen beziehungsweise auch posttraumatische Belastungsstörungen. Dann sprechen wir mit dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Köln über Feuerwehr, auch im Zuge, was macht eigentlich ein Amtsleiter, wie wird man Amtsleiter und wie hält man so einen Betrieb am Laufen. Und dann sprechen wir noch mit einem Notarzt beziehungsweise einem Telenotarzt, der quasi in dem Bereich das aufgebaut hat, wo der Telenotarzt auch herkommt.
Ja, über das Thema Telemedizin.
Genau, der Christian wird sich mal zum Telenotarzt setzen und ich hoffe, dass dann auch ein RTW anruft, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und ja, insofern, es lohnt sich dran zu bleiben und ich bin mal gespannt, wie wir das überhaupt nächste Woche schaffen, eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir nur aufnehmen. Genau, der Christian ist nämlich nächste Woche wieder hier.
Und ich habe es hier schon mal an, ich habe schon mal so einen Testdruck gemacht, wenn er hier mal, ne? Unsere Retterview-Hoodies, die ersten, gehen raus, denn ihr habt ja vorbestellt im März, also können wir euch da auch sagen, dass was passiert. Außer, dass unsere Druckerei, die diese Dinger macht, gerade unter Wasser steht, aber wir haben noch eine andere gefunden. Aber ihr bekommt sie auf jeden Fall, weil es fragen ja schon einige nach, ob jetzt März auch wirklich stimmt. Und ja, ihr werdet sie dann auch endlich bei euch vor der Haustür aufnehmen können, die ersten Retterview-Hoodies.
Schön. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute.
Sind wir durch heute,
danke für das 50. Jubiläum. Kannst ja jetzt noch mal so ein Tü-tü-t einspielen und Applaus. Genau. Und
Happy Birthday to you.
Vielen Dank. Und ich werde mir jetzt mal so ein Gute-Laune-Drops hier wegdropsen.
Und ich werde mir ein Gummibärchen hier nehmen, weil ich hatte ja gerade auch noch Schicht.
Ach stimmt, du hast ja Nachtdienst, genau.
Ja.
Ja, hier war Sonderbedarf immer angefordert, dann wurde es wieder abgesagt und dann wurde es doch wieder 5 Stunden vorher angefragt. Also ganz merkwürdige Geschichte. Ich hatte jetzt gar keinen Dienst. Ich habe meinen nächsten Dienst erst am 16. März. Ich habe jetzt Urlaub. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Also ich habe ja genug zu tun, aber das ist für mich auch eine völlig ungewohnte Situation.
Das kenne ich, ja. Also uns graut es schon ein wenig vor nächster Woche, denn bei uns dürfen die Clubs jetzt wieder aufmachen. Ab 4. März geht's los, es darf wieder getanzt werden. Und einen kleinen Vorboten hatte ich jetzt schon in der Nachtschicht. Ja, Menschen, die mit Alkohol wohl nicht mehr so ganz gut umgehen können, mussten dann im Krankenhaus aufwachen. Und ich frage mich immer so als kleiner letzter lustiger Gedanke, wie das für die so ist, wenn die erstmal im Suff nachher dann aufwachen, sich umgucken und sich erstmal wundern, wo sie sind. Ja, also da wird der Begriff Walk of Shame ja richtig gut definiert. Ich glaube, weil du musst dich ja auch abmelden, musst ja auch sagen, ich gehe jetzt. Und dann, ja, ich möchte sowas nie erleben und ich hoffe auch, dass euch das erspart bleibt. Also seid immer verantwortungsvoll, solltet ihr mal Alkohol trinken, ja, und kennt eure Grenzen. Das ist ganz wichtig. Und sagt auch Nein, wenn ihr nicht mehr wollt und könnt.
Gut, dann würde ich sagen,
ist es das gewesen?
Es war das, die 50. Folge.
Wir hören uns
Folge.
Nächste Woche, Freunde.
Auf die nächsten 50 Folgen, genau. Ein schönes Wochenende noch und eine schöne Woche noch und bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.